Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext ist heute ab 1. Mose 31, Vers 25. Wir werden auch noch die ersten Abschnitte von Kapitel, 30, war Tippfehler, 1. Mose 30, 25 bis Abschnitt, auch Kapitel 31. Genau, soweit. Ich lese uns gerade einmal die ersten Verse von 1. Mose 30, Vers 25, folgende. Und es geschah, als Rahel den Josef geboren hatte, da sagte Jakob zu Laban, entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe, gib mir meine Frauen und meine Kinder, für die ich dir gedient habe, damit ich wegziehe. Du selbst kennst ja meinen Dienst, mit dem ich dir gedient habe. Laban aber sagte zu ihm, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich habe durch Wahrsagung erfahren, kleine Anspielung auf Zeichendeuterei, Aberglaube, der damals mit im Haus des Laban war, ich habe durch Wahrsagung erfahren, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Und er sagte, bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Da sagte er zu ihm, du weißt ja selbst, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Vieh geworden ist bei mir. Denn wenig war, was du vor mir hattest, und es hat sich zu einer Menge ausgebreitet, und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Nun aber soll ich auch für mein Haus schaffen. Nachdem er nämlich bisher nur fürs Haus des Laban geschafft hat, nämlich für die beiden Töchter, von denen ihn Laban eine untergejubelt hatte, bisher konnte er keinen eigenen Besitz erwerben. Deshalb von nun an will ich für mein Haus schaffen. Da sagte er also Laban, was soll ich dir geben? Und Jakob sagte, du sollst mir gar nichts geben, wenn du mir diese eine Sache zugestehst, dann will ich wieder deine Schafe weiden und hüten. Ich will heute durch deine ganze Herde gehen und daraus aussondern jedes gesprenkelte und gefleckte und jedes dunkelfarbige Tier unter den Schafen und das gefleckte und gesprenkelte unter den Ziegen. Das sei mein Lohn. Und meine Gerechtigkeit soll an einem künftigen Tag für mich zeugen, wenn du herkommst wegen meines Lohnes vor dir. Alles, was nicht gesprenkelt und gefleckt ist unter den Ziegen und dunkelfarbig unter den Schafen, das gelte als gestohlen bei mir. Da sagte Laban, siehe, es geschehe nach deinem Wort. So sonderte er an jenem Tage die gestreiften und gefleckten Böcke aus und alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen, alles, woran Weißes war und alles Dunkelfarbige unter den Schafen und gab sie in die Hand seiner Söhne und er legte einen Weg von 3 Tagesreisen zwischen sich und Jakob und Jakob weidete die übrige Herde des Laban. Soweit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ihr seht, die Predigt zu diesem Wort, das auch noch bis Kapitel 31 geht, habe ich gestellt unter das Thema, Gott sorgt auch für irdische Gerechtigkeit. Gott sorgt auch für irdische Gerechtigkeit. Jakob hatte harte Jahre hinter sich. Sein Schwiegervater Laban hat ihm in vielfacher Weise übel mitgespielt. 7 Jahre hat er ihn schuften lassen für die von Jakob geliebte Tochter Rahel. Als es endlich soweit war, schob er ihm die falsche unter, die Lea. Jakob muss weitere 7 Jahre malochen, um zusätzlich zur falschen auch noch die richtige zu bekommen, nämlich Rahel. 14 Jahre also hat er für nichts anderes gearbeitet als für die beiden Töchter Labans und davon 7 Jahre für eine, die er gar nicht haben wollte. Laban war ganz schön dreist, den Jakob auch für die ihm aufgenötigte Frau schuften zu lassen. Aber jetzt sind die 14 Jahre um, Jakob geht zu seinem Schwiegervater Laban und sagt, entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Seine Heimat ist nicht die Gegend um Haran, seine Heimat ist das verheißene Land, in dem er geboren wurde, Gebirge Juda, Beersheba und so weiter. Und Laban hat wahrlich nicht viel unternommen, um ihm anstelle des verheißenen Landes die Gegend um Haran als neue Heimat schmackhaft zu machen. Man darf sicher auch in diesen Dingen das Walten Gottes sehen. Auch im Unrecht der Menschen handelt ja Gott. Geht mir gerade spontan durch den Kopf, wäre Laban dem Jakob ein liebevoller, fürsorglicher Schwiegervater gewesen. Wer weiß, ob Jakob nicht Wohlgefallen am Lande Haran gefunden hätte. Aber Gott hat schon auch die passenden Mittel und die Orte, an denen wir nicht sein sollen, wenig schmackhaft werden zu lassen. Also beschließt Jakob, ins eigentliche ihm zustehende Land zu ziehen. Laban will seinen tüchtigen Schwiegersohn keineswegs einfach ziehen lassen, denn Jakob hat ihm durch den Segen Gottes den Besitz ganz erheblich vermehrt. In Vers 30, wir haben es gehört, kann Jakob zu Laban sagen, wenig war, was du vor mir hattest. Wenig ist immer relativ, der Laban wird kein armer Schlucker gewesen sein, aber im Verhältnis war es wenig. Und es hat sich zu einer Menge ausgebreitet. Und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Durch Jakob war enormer Segen und Wohlstand auf das Haus des Laban gekommen. Und Laban erkennt und bestätigt das schon zuvor, indem er sagt, ich habe durch Wahrsagung erfahren, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Laban ist durch Jakob reich geworden, das begreift er auch selber sehr genau, dass durch Jakob der Segen Gottes auf sein Haus fließt, überreich. Von Dankbarkeit oder gar praktischer Anerkennung dafür sehen wir bei Laban allerdings nicht die geringste Spur. Er macht keinerlei Anstalten, von dem Reichtum, den er letztlich allein Jakob verdankt, diesem nun einen angemessenen Teil abzugeben. Damit Jakob für seine Familie auch eine Existenzgrundlage hätte. Nein, was Jakob für seine Familie braucht, soll er sich weiter hart bei Laban erarbeiten müssen. Denn für sich selbst hatte Jakob bis dahin offenbar nicht ein einziges Schaf erwirtschaftet. Das soll jetzt anders werden. Als Existenzgrundlage für seine Familie will Jakob jetzt eine eigene Herde aufbauen. Er schlägt deshalb seinem Onkel vor, ich will heute durch deine ganze Herde gehen und daraus aussondern jedes gesprenkelte und gefleckte Tier und jedes dunkelfarbige Tier. Elberfelder erklärt bezüglich des dunkelfarbigen Tiers in der Fußnote von unbestimmter Farbe. Auch von den Ziegen will Jakob alle gefleckten und gesprenkelten aussondern. Wir können davon ausgehen, dass es hier insgesamt um Tiere handelte. Da kommt jetzt ein bisschen Genetik, Vererbungslehre mit ins Spiel. Dass es sich um Tiere handelte, deren Färbung von der natürlichen Farbe, die als dominantes Gen vererbt wird, abwich. Es waren seltene Fehlfarben, die sich nur zeigen, wenn die Veranlagung dazu von beiden Elterntieren übertragen wird auf den Nachwuchs. Nur dann kommt das auch sichtbar im Fell zur Auswirkung. Denn das ist die Regel des dominant-rezessiven Erbgangs. Wir wissen ja, von jedem Elternteil jedes Elternteil hat zwei Gen, zwei Chromosomen. Und je nachdem, auf welchem das entsprechende Gen liegt, müssen von beiden Elternteilen die richtigen zusammenkommen. Wenn ein dominantes, ein rezessives dabei ist, setzt sich das Dominante durch. Und normalerweise war das die Naturfarbe. Es müssen also beide rezessiven Gene von Vater- und Muttertier zusammenkommen, damit das Rezessive eine Chance hat, sichtbar zu werden. Nur so ganz klein ein bisschen. Das spielt nämlich hier in diesem Punkt eine ganz entscheidende Rolle. Interessant, dass es schon in 1. Mose 30 um Genetik und Vererbungslehre und ein Wissen darüber geht. Nicht um Zauberei, wie man meinen könnte. Dass diese Fehlfarben, die von der Naturfarbe abwichen, selten waren, wird nicht extra gesagt, aber wir können davon ausgehen, denn hätte es sich um viele Tiere gehandelt, die von dieser Grundfarbe abwichen, hätte Laban dem Vorschlag des Jakob sicher niemals zugestimmt. Es handelte sich um einige wenige Tiere und da Jakob so bescheiden war, willigte der geizige, habgierige Laban auch gerne mit ein. In Zukunft, das ist der springende Punkt, sollen Jakob also alle fehlfarbenen Lämmer gehören. Ich fasse es mal so, die verschiedenen Abweichungen zusammen. Das ist der Deal. Das soll der Lohn für die weitere harte Arbeit des Jakob sein. Dieser Lohn würde erwartungsgemäß gering sein, denn Tiere mit einem Fell, das von der üblichen Farbe abwich, wurden eben wenige geboren, natürlicherweise. Laban freut sich über die Bescheidenheit seines Neffen. Er ist sich sicher, diesen schon wieder übers Ohr gehauen zu haben. Und er erlebt in den kommenden Jahren sein buntes Wunder, müssen wir sagen. Denn nun schafft Gott selbst Gerechtigkeit für seinen auserwählten Jakob. In diesem Falle ist es irdische Gerechtigkeit. Im Detail ist dem Bericht nicht ganz genau zu entnehmen, was geschieht. Sicher ist, die fehlfarbenen Tiere werden ausgesondert und in getrennten Herden gehalten. Und Laban achtet darauf, dass er seine Herden mindestens 3 Tagereisen von Jakobs Herden entfernt hält. Und weiter ist sicher, Jakob sondert regelmäßig den fehlfarbenen Nachwuchs aus den Herden des Laban aus und fügt sie seinen Herden zu. Und Jakobs Herden wachsen enorm. Das ist vor allem dem Segen des Herrn zu verdanken. Eindeutig wirkt aber auch das züchterische Geschick des Jakob nicht unerheblich mit. Unklar ist, wie weit sich Aberglaube hineinmengt oder was hier auch Täuschung ist. Wir lesen, Jakobs große Stunde schlug immer dann, wenn die Paarungszeit der Tiere gekommen war. Dann machte er sich ans Werk. Seine Abmachung mit Laban war ja zunächst, gesprenkelte, gescheckte Tiere und andere mit seltenen Fehlfarben sollten sein Lohn sein. So nahm er Stäbe von verschiedenen Hölzern, von denen er teilweise die Rinde wegschnitt. Damit bekamen die ein gescheckes, gesprenkeltes Aussehen. Diese gescheckten Stäbe legte er dann den Tieren, wenn sie zur Tränke kamen, vor die Augen. Der Gedanke war offensichtlich, wenn die Tiere während der Paarung Gescheckes sehen, dann wird auch der Nachwuchs gescheckt. Ob Jakob selbst an diesen Zusammenhang glaubte, würde ich eher bezweifeln. Ich vermute eher, dass die Sache mit den Stäben ein Täuschungsmanöver des Jakob war. Ich dachte bei der Vorbereitung an die sogenannten Zauberkünstler, die wir ja auch Trickkünstler oder Illusionisten nennen. Und diese Illusionisten, die da auf der Bühne auftreten, allerlei atemberaubende Zauberkünste verführen, die haben ja in der Regel nicht ohne guten Grund eine meist attraktive und nicht selten auch knapp begleitete Assistentin mit auf der Bühne. Die brauchen die in Wirklichkeit nicht. Und doch ist sie ganz wichtig, denn die muss die Aufmerksamkeit in entscheidenden Augenblicken auf sich ziehen. Immer dann, wenn der Illusionist zu irgendeinem entscheidenden Schlag anholt, lenkt diese Dame die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich und vom Wesentlichen ab. Und ich persönlich vermute, Jakob wollte mit diesen gescheckten Stäben die Aufmerksamkeit der Umwelt vom Entscheidenden, vom Eigentlichen ablenken. Dass Jakob schon lange vor Gregor Mendel einige Grundsätze der Vererbungslehre erkannt hat, zeigt sein Handeln. Er legt nämlich nicht wahllos allen paarungsbereiten Tieren an der Tränke die gesprenkelten Stäbe hin. Wir lesen in Vers 41, so oft die kräftigen Tiere brünstig waren, legte Jakob vor die Stäbe vor die Augen der Tiere in die Tränkrinnen. Wenn aber die Tiere schwächlich waren, legte er sie nicht hin. Das heißt, das ist keineswegs selbstverständlich. Jakob wusste auch damals schon, vor Tausenden von Jahren, die Größe, die Stärke und die Gesundheit eines Tieres hängt nicht nur von den äußeren Umständen ab, sondern auch von der genetischen Veranlagung. Und für seine Tiere wollte er nur mit guten, gesunden, kräftigen Genen. Auf den entscheidenden Zusammenhang wies Gott allerdings den Jakob selber hin. Denn von tatsächlicher Genetik wussten sie vermutlich noch nichts. Die hatten halt eine gewisse Beobachtung und kluge Schlussfolgerung. Aber den entscheidenden Tipp gibt Gott ihm selbst. Wenn wir das Thema haben, Gott sorgt auch für irdische Gerechtigkeit, dann fängt das bereits hier an. Jakob berichtet, es geschah zur Brunstzeit der Tiere, sicher zur ersten, als diese Abmachung galt, da erhob ich meine Augen und ich sah im Traum und siehe, die Böcke, die die Tiere besprangen, nämlich die weiblichen, waren gestreift, gesprenkelt und scheckig. 1. Mose 31, 10 bis 12. Das heißt, der Herr selber stieß den Jakob, ohne dass der im Letzten wahrscheinlich ganz begriffen hat, worum es ging, auf den wichtigen Zusammenhang. Er muss, um gescheckten, gesprenkelten, fehlfarbenen Nachwuchs zu erhalten, die richtigen Böcke auf die Schafe springen lassen, weil sich dann die Gene entsprechend weitervererben. Ja? Also dem Jakob wurde durch den Herrn klipp und klar gesagt, worauf er zu achten hat, dass möglichst alle starken, gesunden weiblichen Tiere von den Widdern und Böcken besprungen werden, die selbst die seltenen Fehlfarben haben und dadurch auch diese Veranlagung auf den Nachwuchs übertragen. Und ich vermute, dass Jakob die Stöcke nur verwendet hat, um die Umwelt von diesem Zusammenhang abzulenken. Die Umwelt hat abergläubisch auf die Stöcke gestarrt und der Jakob hat gesagt, bleibt ihr nochmal bei dem Glauben. Die Größe des Segens, den Jakob dadurch erfuhr, ging allerdings meilenweit über das hinaus, was mit züchterischem Können möglich gewesen wäre. Denn es muss ja auch noch von der Mutter das richtige Erbteil dazukommen. Die waren nicht alle entsprechend doppelt veranlagt, sonst wären ja alle sowieso schon scheckig gewesen. Der Herr hat also dafür gesorgt, dass bei den starken, gesunden Tieren auch vom Muttertier jeweils zu praktisch 100% die richtige Erbanlage dazukam. Also wir haben eine interessante Kombination aus menschlicher Weisheit, Beobachtung, richtiger Schlussfolgerung und einem mehrfachen Eingreifen und Segnen des Herrn. Und als Laban sieht, dass die starken Tiere mehr oder weniger ausnahmslos einen Nachwuchs mit Fellfarben bekommen, die sie zum Besitz des Jakob machen, da ändert er die Abmachung mit Jakob. Jakob redet seinen Frauen gegenüber, Kapitel 31, 7 bis 9, und sagt, euer Vater hat mich betrogen und meinen Lohn 10-mal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. Wenn er, nämlich der Schwiegervater Laban, sagte, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, dann gebaren alle Tiere Gesprenkelte. Und wenn er sagte, bei der nächsten Generation, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, gebaren alle Tiere Gestreifte. Und Gott hat eurem Vater das Vieh entzogen und mir gegeben. Eine solche präzise Vorgehensweise wäre mit noch so viel züchterischem Geschick und Kenntnis der Genetik nicht möglich gewesen. Wir sehen, da hat der lebendige Gott übers menschliche Können hinaus ganz mächtig mitgemischt. Nach Kapitel 31, 42 hat Jakob seinem Onkel auf diese Weise 6 Jahre gedient. Wenn Laban in diesen Jahren, 6 Jahren, 10-mal die Abmachung geändert hat, dann heißt es, die Tiere haben 2-mal im Jahr Nachwuchs bekommen und jedes Mal, wenn neuer Nachwuchs anstand oder der eine Nachwuchs gekommen war, Laban wieder mit Entsetzen feststellte, alle starken, gesunden Tiere gehen an den Jakob, hat er flugs jedes Mal die Abmachung geändert und jedes Mal erlebte er wieder sein buntes Wunder. Denn er kann die Fellfarbe festlegen, wie er will. Gott sorgt dafür, dass die starken Tiere jedes Mal den Nachwuchs mit der Fellfarbe bekommen, dass sie dem Jakob zuwandern. Wie enorm sich dieser Segen für Jakob auswirkt, das zeigt sich ganz konkret auch in Zahlen, später Kapitel 32. Um seinen vermutlich noch zornigen Bruder Esau zu besänftigen, schickt Jakob ihm da einen Teil seiner Tiere als Geschenk voraus entgegen. Er macht daraus 3 Herden, die er in Abständen zur Besänftigung des Esau losschickt. Und die machen doch immerhin eine beachtliche Menge aus. Ich habe es mal aufgeschrieben, man sieht es dann genauer, als wenn man es nur hört. 200 Ziegen plus 20 Ziegenböcke, 20 Schafe plus 20 Widder, 30 säugende Kamele samt ihren Fohlen, also Kamelstuten samt Füllern, 40 Kühe und 10 Stiere sowie 20 Eselinnen und 10 Eselshengste. Wir sehen, Jakob hat durchaus nicht nur Schafe und Ziegen gehütet und gehabt. Sein Wohlstand entwickelte sich auch noch in anderen Tier- und Haustiergattungen. Das war schon einiges, was Jakob seinem Esau entgegenschicken konnte. Und das dürfte ja wohl nur der deutlich kleinere Teil der Herden gewesen sein, der ihm mittlerweile gehörte. Dieser Segen ruft aber zunehmend Neid und Unmut hervor. Jakob bekommt mit, wie seine Vettern, die Söhne Labans, ihrem Unmut über seinen wachsenden Wohlstand freien Lauf lassen. Sie werfen ihm vor, Jakob hat alles an sich genommen, was unserem Vater gehörte. Das ist sicher erstens übertrieben. Laban besaß sicher noch einiges an Tieren, aber die Herden Labans waren eben kleiner und die Qualität seiner Tiere schlechter geworden. Und zweitens hat Jakob sich nichts genommen. Er hat sich alles nach den Absprachen und Vorgaben seines Onkels verdient. Deshalb war aber auch sein Onkel Laban nicht mehr so freundlich, wie er es früher zumindest nach außen hin gewesen war. Als Jakob ihm großen Reichtum einbrachte, war er ein übler Schmeichler. Das kennen wir auch heute noch. Die gibt's zu allen Zeiten. In seinem Innern sah es immer schon anders aus. Und jetzt meldet sich der Herr zu Wort, das zweite Mal. Wir haben ja das Thema, Gott sorgt für irdische Gerechtigkeit. Das erste Mal greift Gott ganz unscheinbar, aber wirkmächtig ein, indem er dem Jakob den entscheidenden Tipp mit den gesprenkelten und gescheckten Böcken gibt. Jetzt, nach 6 Jahren, greift er wieder ein und sagt dem Jakob, jetzt ist die Zeit gekommen, geh, kehre zurück ins Land deiner Väter, ich werde mit dir sein. Eine wichtige Zusage, denn Jakob weiß im Land der Väter den wutschnaubenden Esau auf ihn warten, der ihm nach dem Leben trachtet. So war zumindest der letzte Informationsstand. Die Zusage, ich werde mit dir sein, ist schon dringend vonnöten. Damit weiß Jakob, jetzt ist die Zeit gekommen, Laban zu verlassen. Er ruft Rachel und Lea zu sich aufs Feld hinaus zu den Tieren. Laban soll nichts von dem mitbekommen, was da zu bereden ist. Seine Frauen teilt er seine Beobachtung mit. Ich sehe das Gesicht eures Vaters, dass es zu mir nicht ist wie früher. Und auch er weiß, woran es liegt. Der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und jetzt zerfressen Neid und Gier Laban und seine Söhne. Und die schmieden sicherlich schon Pläne, wie sie Jakob wieder um das Seine bringen. Rachel und Lea stehen ganz auf der Seite ihres Mannes. Auch sie haben unter der rücksichtslosen Habgier ihres Vaters schwer gelitten. Haben wir ihm nicht als Fremde gegolten? So stellen die Töchter Labans erschüttert im Blick auf den eigenen Vater und dessen fehlende Vaterliebe fest. Schon ein hartes Wort, wenn aus dem Mund der Kinder kommen muss, haben wir ihm nicht als Fremde gegolten. Denn er hat uns verkauft und hat sogar unseren Kaufpreis völlig verzehrt. Laban hatte also seinen Töchtern nicht einmal mit einer noch so winzigen Mitgift ausgestattet. Von dem, was Jakob ihm in 14 Jahren erarbeitet hat als Brautpreis, gibt Laban seinen Töchtern nicht das Geringste ab. Er behält alles für sich selbst. Und deshalb schlussfolgern sie, aller Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, uns gehört er und unseren Kindern. So tu nun alles, was Gott zu dir gesagt hat. Man hat allerdings bei dieser Rede der beiden Frauen schon den Eindruck, dass hier nicht vor allem Gottesfurcht spricht. Zum einen eher Verbitterung über den Vater, zum anderen aber auch vom Vater auf die Töchter vererbte Habsucht. Sie sagen ja interessanterweise nicht, dir, Jakob, gehört dieser Reichtum. Du hast ihn erworben durch deinen Fleiß, durch deine Arbeit, durch den Segen des Herrn. Nein, sie sagen, uns gehört er und unseren Kindern. Ja, also ein paar ungute Gene waren auch da im Spiel wahrscheinlich. Das durfte schon ein kleiner, wenn auch nicht ganz feiner Unterschied in der Aussage sein. Uns gehört er. Jakob weiß aber nun, dass er seine Frauen auf seiner Seite hat. Das war sicher der Sinn des Treffens, abzuklären, wo stehen meine Frauen in dieser ganzen Geschichte. Und jetzt leitet er zügig alles Weitere in die Wege, damit er sich still und heimlich mit seiner Familie absetzen kann. Laban und Jakobs Herden waren ja mindestens 3 Tagereisen auseinander entfernt. Jakob kann also sein Vieh zusammentreiben, ohne dass Laban etwas davon mitbekommt, und einen Vorwand, dann zur Flucht seine Frauen und Kinder zu sich kommen zu lassen, kann er leicht finden. Und ganz offenkundig wählt Jakob nun auch in Klugheit den idealen Zeitpunkt für seine Flucht, nämlich den der Schafschur. Da ist Laban draußen bei seinen Herden und seine Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Werk gefesselt. Dann sehen wir auch verwundert, dass in der Familie des Laban Götzendienst beheimatet ist. Auch die Frauen Jakobs, zumindest seine geliebte Rahel, huldigt diesem Götzendienst. Sie nutzt nämlich die Gunst der Stunde, dass ihr Vater unterwegs ist, und stiehlt dessen Hausgötzen. Dabei dürfte es sich wahrscheinlich durchaus auch um wertvolles Stück gehandelt haben. Die waren meistens ziemlich prächtig hergestellt, sollten ja was verkörpern und darstellen. 3 Tage braucht Laban, bis er mitbekommt, dass sich Jakob mit seiner Familie und seinen Herden aus dem Staub gemacht hat. Die Bibel sagt mehrfach, dass Jakob geflohen ist. Er wusste, dass Laban ihn immer noch nicht freiwillig ziehen lassen würde, und mehr noch, wenn dann wohl nur allein und mit leeren Händen. Und er lag damit völlig richtig, denn als Laban das Fehlen des Jakobs samt seiner Familie und Herde bemerkt, da mobilisiert er unverzüglich etliche Männer der Familie. Die Bibel sagt Brüder, aber der Begriff Bruder kann auch den Verwandten im weiteren Sinne meinen, und jagt dem Jakob hinterher. Nach 7 Tagen holt er ihn ein. Jakob hat mit den Seinen inzwischen das Gebirge Gilead erreicht. Gilead ist das Gebiet östlich des Jordan, unterhalb des See Genezareth, des Jarmuk im Norden und etwa beim Jabok im Süden. Also Jakob hat mit seiner Familie das Land der Verheißung schon wieder erreicht, als Laban ihn einholt. Und wieder schaltet sich Gott ein. Es ist ja schon interessant, Gott lässt oft lange nichts von sich hören, zumindest nicht unmittelbar. Aber an wichtigen Abschnitten des Lebens, da ist er da auch sichtbar und greifbar. Unser Thema lautet ja, Gott sorgt auch für irdische Gerechtigkeit. Ohne das mehrfache direkte Eingreifen Gottes wäre die Sache für Jakob böse ausgegangen. Das Schlüsselwort zum ganzen Abschnitt, den wir heute aus Gottes Wort gehört haben, ist in 1. Mose 31, 12, der letzte Teilsatz. Da sagt der Herr zu Jakob: Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Liebe Geschwister, auch das ist eine unglaublich tröstliche Sache. Mindestens 14 Jahre hat Jakob geschuftet umsonst. Und es ist nicht davon die Rede, dass Jakob irgendeine Erfahrung, eine Begegnung mit Gott gehabt hätte. 14 Jahre Funkstille. Aber auch in diesen 14 Jahren hat der Herr hingesehen. Auch in diesen 14 Jahren hat der Herr alles gesehen, was dem Jakob durch seinen Schwiegervater Böses widerfährt. Wunderbares Wort. Ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Liebe Geschwister, wir dürfen es 1:1 auf uns selber übertragen. Egal wie die Lage aussieht, wie nah oder fern uns der Herr scheint, wir dürfen als die Seinen hundertprozentig wissen, der Herr sieht alles, was in unserem Leben geschieht, zum Guten oder auch zum Bösen. Und jetzt tritt der Herr selbst auf den Plan, um dieses Unrecht wieder zurecht zu bringen. Jakob betont das selbst seinen Frauen gegenüber in Kapitel 31, 7 bis 9, wenn er sagt: Euer Vater hat mich betrogen und meinen Lohn 10-mal verändert, aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. Und Gott hat eurem Vater das Vieh entzogen und mir gegeben. Jakob weiß genau, dass er das Entscheidende beim Wachstum seiner Herde nicht seiner Klugheit, sondern dem Segen des Herrn verdankt. Und so erscheint Gott nun auch hier in der Nacht im Traum dem Laban und warnt ihn: Hüte dich davor, dass du mit Jakob ja nicht redest vom Guten weg zum Bösen hin. So ist Kapitel 31, 24 wörtlich richtig zu übersetzen. Dass du mit Jakob ja nicht redest vom Guten weg zum Bösen hin. Die Wiedergabe der revidierten Elberfelder kann man hier leider nicht anders als dämlich bezeichnen. Die sagt nämlich, dass du mit Jakob Gutes oder Böses redest. Ja, was soll er dann mit Jakob reden, wenn er nicht Gutes und nicht Böses reden darf? Die Aussage ist völlig sinnfrei. Die meisten Übersetzungen sagen, nicht wörtlich, aber sinngemäß richtig, hüte dich, dass du mit Jakob anders als freundlich redest. Das ist natürlich der Sinn der Botschaft. Hüte dich, dass du mit Jakob anders als freundlich. Wörtlich, nicht vom Guten weg zum Bösen hin, freundlich. So greift Gott selbst unmittelbar ein und schafft auch hier für Jakob Gerechtigkeit. Wir müssen davon ausgehen, dass Laban durchaus eine Truppe dabei hatte, die groß und stark und bewaffnet genug war, um Jakob, die Herden und die Familie wieder zu entreißen mit Gewalt. Das durfte ganz klar erkennbar der Wille Labans gewesen sein. Weshalb sollte der sonst die Leute schnappen und aus dem hohen Norden bei Haran bis hinunter ins Gebirge Gilead dem Jakob hinterherjagen? Das war seine Absicht. Aber er wird vom Herrn energisch eingebremst, bevor er dieses Schändliche umsetzen kann. Dreister Vorwürfe gegenüber Jakob kann er sich dennoch nicht enthalten, der gute Laban. Ganz hat er sich an die Vorgabe des Herrn nicht gehalten. Was hast du getan, dass du mich getäuscht und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt hast? Wie es bei Heuchlern üblich ist, stellt er die Wahrheit völlig auf den Kopf. Laban war es, der Jakob und seine Familie wie Leibeigene gehalten hatte, so dass Jakob gar keine andere Möglichkeit blieb als die der Flucht. Und genau das sagt er dem Laban auch: Ich fürchtete mich, denn ich sagte mir, du würdest mir deine Töchter von mir reißen. Genau das war die Absicht. Laban hätte in seiner Habgier, ohne mit der Wimper zu zucken, die Familie Jakobs zerstört und den Besitz Jakobs für sich beschlagnahmt. Jakob wird deshalb zornig und haut dem Laban die Fakten knallhart um die Ohren. Lohnt sich da auch mal Kapitel 31 nochmal zu Hause dazu zu lesen. 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Also erst die 14 für die beiden Töchter, dann 6 für die Schafe und das Vieh. 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren. Das ist durchaus übernatürlich und besonders zum einen wieder der Sorgfalt des Jakob zu verdanken, zum anderen auch der bewahrenden Gnade, dem Segen des Herrn. Kam zu keiner einzigen Fehlgeburt in 20 Jahren. Die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das war der Neid, der Geiz Labans. Es bleibt unklar, ob er von Jakob selbst gelebt hat, ob er sich von der Jagd ernährt hat oder sonst. Aber offensichtlich hat er in den 14 Jahren, als ihm kein Vieh gehörte, auch nichts von Laban gekriegt und gegessen. Das Zerrissene habe ich ersetzen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert, mochte es gestohlen sein bei Tag, mochte es gestohlen sein bei Nacht. Sprich, egal wie ungünstig die Umstände waren, egal wie groß meine Sorgfalt, und ich konnte ja nicht überall an allen Orten gleichzeitig sein, wenn irgendwo ein Raubtier ein Stück gerissen, irgendwo ein Dieb bei Tag oder bei Nacht trotz höchster Sorgfalt zugeschlagen hat, du hast's von meiner Hand gefordert. Aber er hatte ja im Prinzip nichts. Und so muss Jakob weiter sagen, am Tag verzehrte mich die Hitze. Er hatte keine Möglichkeit, bei der größten Hitze den Schatten aufzusuchen. Er musste ständig unterwegs sein, Tag und Nacht, damit von den Herden Labans ja nicht ein einziges Stück abhanden kommt. Und Frost in der Nacht und mein Schlaf floh von meinen Augen. Bis an die äußersten Grenzen des physisch Möglichen rackerte sich Jakob Jahr um Jahr für seinen unbarmherzigen und undankbaren Schwiegervater ab. Und bitter stellt er fest, wenn nicht Gott, der Gott meines Vaters, der Gott Jakobs, Abrahams, unter Schrecken Isaaks für mich gewesen wäre, gewiss, du hättest mich jetzt mit leeren Händen entlassen. Wenn nicht der Gott meines Vaters Abraham unter Schrecken Isaaks für mich gewesen wäre. Aber Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und gestern Nacht entschieden. Jakob weiß genau, wenn Gott nicht dem Laban in der Nacht zuvor erschienen wäre, er hätte ihm Frau, Kinder, Vieh, alles mitgenommen und ihn vielleicht noch totgeschlagen, bestenfalls mit blankem Leben davon kommen lassen. Aber Gott hat entschieden. Dass es genau so war, bestätigt Laban selbst in Vers 43. Man meint seinen Ohren nicht zu trauen. Er sagt dem Jakob tatsächlich, die Töchter sind meine Töchter. Beansprucht sie immer noch als seinen Besitz, als hätte Jakob nicht 7 Jahre für jede beide von ihnen geschuftet. Die Söhne sind meine Söhne, die Tiere sind meine Tiere, als hätte Jakob nicht jedes einzelne von ihnen hart verdient und erarbeitet. Mir gehört es, sagt er nochmal ganz betont. Alles, was du siehst, mir gehört's. Und sagt dem Jakob damit, du hast's Unrecht an dich gerissen. Haben wir wieder ein Beispiel der kaum vorstellbaren Unverschämtheit und Verlogenheit gottloser Leute. Sie stellen das Recht auf den Kopf und lügen wie gedruckt und werden nicht mal rot dabei. Reklamiert tatsächlich die Familie den ganzen Besitz des Jakob unverschämt für sich. Aber allen großen Worten zum Trotz, er wagt es nicht, sich mit dem lebendigen Gott anzulegen. Jetzt kommt die Wende, aber wir sehen, nur das persönliche und unmittelbare Eingreifen Gottes konnte den Jakob tatsächlich vor seinem Onkel beschützen. Aber weil ihm dieser Gott begegnet war, findet Laban nun unter dem Druck des Herrn die Kurve und meint, lasst uns einen Bund schließen. Sie errichten einen Gedenkstein, als Zeuge für ihren Bund. Laban schwenkt jetzt um auf die Rolle des liebevollen und fürsorglichen Vaters und nimmt Jakob das Versprechen ab, dass er sich keine weiteren Frauen nimmt und nicht dadurch seine Töchter demütigt. Interessanterweise ein spätes Zeugnis für die heuchlerische Verlogenheit des Laban auch hier. Um die Not der Mehrehe weiß er ganz genau. Und trotzdem hat er in eiskalter Berechnung und aus Habgier absichtlich zielgerichtet mit Lug und Trug seine Töchter genau in diese Not der Mehrehe hineingebracht. Der Bund wird mit einem Schlachtopfer und einem gemeinsamen Mahl besiegelt und am nächsten Morgen bricht Laban wieder Richtung Norden auf. Liebe Geschwister, geht mir gerade noch mal so durch den Kopf. Lest das mal ruhig noch mal zu Hause durch. Dieses Verhalten des Laban, diese unverschämte, dreiste Verlogenheit, dieses unglaubliche Verhalten. Und wenn ihr euch darüber klar seid, dass wir genau diese Charaktergesinnung, genau diese unverschämte Verlogenheit, Dreistheit, Rechtsbeugung in nicht geringen Teilen unserer Gesellschaft und vor allem bei Verantwortlichen in unserer Gesellschaft haben, dann braucht euch nicht zu wundern, was geschieht. Viele Menschen meinen immer noch, die da oben, die meinen's gut. Unterstellen wir ihnen mal zu nicht geringen Teilen, dass sie genau vom gleichen Wesen, vom gleichen Charakter, von der gleichen Schlechtigkeit sind wie Laban. Und dann gehen uns die Augen auf über das, was geschieht. Der lebendige Gott nun sieht das fortlaufende Unrecht, das Laban seinem Neffen und Schwiegersohn antut, und er ist gekommen, dieses Unrecht zurechtzubringen. Wenn wir von Gottes Gerechtigkeit sprechen, dann tun wir das ja normalerweise im neutestamentlichen Sinne. dann reden wir von der Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Und das ist sicher auch das Wichtigste. Denn wie Luther in seinem bekannten Reformationslied gesungen hat, nehmen Sie uns Weib, Kind, Er und so weiter, lass fahren dahin, Sie haben keinen Gewinn, nämlich keinen für die Ewigkeit, so ist gemeint, ist keine Geringschätzung der Frau, garantiert nicht. Luther wusste, was er an seiner Kette hatte, etc. Aber sie haben keine ewige Bedeutung. Lass fahren dahin, der Herr bringt uns dann in der Ewigkeit schon alle miteinander wieder zum Ziel. Das ist der Gedanke. Also die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, dass er unsere Sündenschuld weggenommen hat, sich selbst aufgeladen, dass er sein Leben gab, damit wir von unserer Sündenschuld frei sind und dass wir ohne eigenen Verdienst vor Gott gerecht sind, das ist natürlich das Entscheidende. Aber wir erleben hier, dass Gott durchaus auch irdische Gerechtigkeit schafft. Wir dürfen bei aller Betonung der geistlichen Gerechtigkeit die irdische nicht für gering halten. Und Gott achtet sie auch nicht gering. Er sieht Unrecht, er nennt Unrecht beim Namen. Und da, wo er will, da schafft er auch irdische Gerechtigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt, auch im Alten Testament, etwa in den Psalmen 103, Vers 6 und 146, Vers 7, heißt fast gleichlautend: der Herrschaft gerecht und Recht und Gerechtigkeit allen, die Unrecht leiden. Der Herrschaft Recht und Gerechtigkeit allen, die Unrecht leiden. Es gilt so sicherlich nicht ausnahmslos auf dieser Welt. Mancher hat auch die Augen zumachen müssen und hat auf dieser Erde keine irdische Gerechtigkeit mehr erfahren. Aber vom Grundsatz dürfen wir die Hoffnung bis heute haben und auch mit diesen Versen vor ihn kommen, vor den lebendigen Gott und sagen: Herr, ich danke dir für die Gerechtigkeit, die du in Jesus für mich vollbracht hast. Aber wenn es möglich ist nach deinem Willen, dann schaffe mir Recht und Gerechtigkeit auch in irdischer Sache. Es zeigt auch, wir müssen nicht notwendigerweise für unser eigenes Recht kämpfen. Wir haben einen Vater im Himmel, der das Unrecht sieht, das den Seinen angetan wird. Und das ist auf jeden Fall was, was wir mit hundertprozentiger Gewissheit sagen können. Der Herr sieht auch das Unrecht, das mir geschieht. Und das schließt umgekehrt aber nicht aus, dass wir auch das Unsere tun, damit Gerechtigkeit geschieht. Wir sehen das deutlich bei Jakob. Er streitet zwar nicht mit Laban, aber er tut trotzdem, was er kann, damit zum Beispiel im Blick auf die Vermögensteilung zwischen ihm und seinem Onkel gerechte Verhältnisse einkehren. Es ist schon auch wichtig, wir haben, ich weise immer wieder darauf hin, auch unter bibeltreuen Christen die fatale, falsche, definitiv nicht biblische Haltung, die sich zurücklehnt und sagt: wir beten, legen die Hände in den Schoß und der Herr wird es schon irgendwie richten, und schalten ihren Verstand ab und tragen nichts dazu bei. Diese Haltung ist völlig richtig dann, wenn uns der Herr sagt: so will ich es von dir haben, hier will ich es alleine machen, oder wenn wir keine Möglichkeiten haben. Häufig haben wir selbst gar keine Möglichkeiten. Dann ist es völlig richtig zu sagen: Herr, ich kann gar nichts dazu tun. Ich kann die Sache nur in deine Hände befehlen und zu 100% nur darauf vertrauen, dass du es tust. Mir sind völlig die Hände gebunden. Es gibt nichts, was ich in der Sache unternehmen könnte, ohne sie vielleicht noch schlimmer zu machen. Aber wenn wir auch selber Möglichkeit haben, ist es nicht ungeistlich, wenn wir diese Möglichkeiten im geistlich zulässigen Rahmen nutzen. Und wir sehen, genau das tut Jakob. Er setzt durchaus seine Klugheit und sein Können ein, um im Rahmen der Abmachungen, die er mit seinem Onkel getroffen hat, das für ihn Mögliche herauszuholen. Dass er die starken und die schwachen Tiere unterschiedlich behandelt hat, hat ihm nicht Gott gezeigt, es war sein eigener Verstand, nachdem er da klug und richtig gehandelt hat. Im Rahmen der Absprache mit Laban. Er hat Laban nicht betrogen. Er hat nur seine eigene Klugheit eingesetzt. Wir sehen, wie oft in der Bibel der Segen Gottes eine Kombination ist aus beidem. Dass der Mensch sich mit seinen Kräften und Gaben bemüht, das ihm Mögliche unternimmt. Und dann aber der Herr weit über alles hinaus, was dem Menschen dadurch möglich ist, seinen Segen dazu gibt. Ich sage immer wieder, da müssen wir wirklich genau unterscheiden. Gott segnet und bewahrt den Schwachen, den Unvermögenden. Er segnet und bewahrt selten den Faulen und Bequemen. Da müssen wir schon ganz genau unterscheiden. Ja? Nach außen ist es oft nicht wahrzunehmen. Andere Menschen können oft schwer unterscheiden. Ist der andere wirklich so schwach? Kann er so wenig oder ist er nur faul? Da dürfen wir hundertprozentig Gewissheit, sieht es ganz genau. Der weiß ganz genau, wer jeden Einzelnen zu beurteilen und zu behandeln hat. Also deshalb nochmal, den Schwachen und Unvermögenden, den segnet und bewahrt der Herr, ganz gewiss. Den Faulen und Bequemen segnet und bewahrt er eher selten, der seine Hände nur in den Schoß legt und sagt, ich lasse den Herrn schon machen, der wird's tun. Nein, ich weise immer wieder darauf hin, in der Regel will Gott unseren Einsatz bei seinem Tun dabei haben. Aber es schafft uns in unseren Mühen eine gewaltige Entlastung, dass wir wissen, auch wenn ich das meine tue, mein Mögliches, dann bemisst sich der Erfolg, die Frucht, das was dabei herauskommt, durchaus nicht an den Grenzen meines Könnens und meiner Arbeitsleistung. Gott vermag ein Vielfaches, ein Hundertfaches, ein Tausendfaches dazu zu tun. Und wenn ich mich auch noch so sehr ins Zeug lege und mein Möglichstes tue, so weiß ich doch, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und auf den dürfen die Seinen fest vertrauen, heute und in Ewigkeit. Amen.